NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Moin und diesmal auch ein wenig Ahoi, denn wir wagen uns quasi aufs Wasser oder besser auf hohe See. Ich bin Antje Kasemeier und spreche mit der Hochseeseglerin Susanne Beuke, die eine spannende Kampagne für den Vendée Globe gestartet hat. Das härteste Rennen der Welt, quasi in 80 Tagen allein um die Welt. Vor 3 Jahren hat die Kielerin Silber in Tokio gewonnen. In diesem Sommer steht Olympia in Frankreich an. Susanne, kommt da nicht etwas Wehmut auf?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe nach Tokio im Jahr 2021 ganz bewusst eine neue Karriere gestartet und hatte ja auch das Glück, dass ich meine eigene olympische Karriere mit einem Mega-Erfolg wie einer Silbermedaille abgeschlossen habe. Das heißt, ich konnte wirklich mit einem guten Gewissen dieses Kapitel zumachen und habe mich ins neue Abenteuer geworfen.
Also es juckt gar nicht mehr?
Nein, ich habe mich ja bewusst für diesen neuen Weg entschieden und ich vermisse natürlich die Leute, das System selber, das Team, vor allem meine Teampartnerin Tina Lutz, mit der ich 15 Jahre lang zusammen in einem Boot saß. Das sind schon Dinge, die ich vermisse, aber ich stelle ja meinen eigenen Weg gerade nicht in Frage und es kommt auf gar keinen Fall steht zur Debatte, dass ich 2 Sachen auf einmal mache. Das geht nämlich nicht, wenn man eine Sache oder so ein großes Projekt vorhat wie ich. Und deswegen bin ich gar nicht wehleidig, wenn ich rüberschaue. Das Einzige vielleicht, ich meine, ich hatte Tokio in der Pandemiezeit während Corona. Das heißt, mir ist das Event der richtigen Olympischen Spiele verwehrt geblieben. Teilweise wünsche ich mir also mal nochmal so eine Eröffnungsfeier mitzufeiern als Athletin. Natürlich auch so dieses bunte Treiben mitzuerleben. Aber das kann ich dann ja als Gast vor Ort.
Ich habe ja gerade gesagt, Sie sind 32 und haben ein Buch geschrieben, Gegen den Wind, mein Traum von den Weltmeeren. Ist das nicht ein bisschen früh für so eine Autobiografie?
Ja, das habe ich auch gedacht. Und der Verlag hat mich auch am Anfang gelockt, weil sie gesagt haben, es wird ein Sachbuch. Zu meiner Verteidigung, weil das war auch mein Argument. Ich habe gesagt, ich bin 32, ich kann noch keine Biografie schreiben. Daraus geworden ist aber dann einfach meine Geschichte, wie ich als kleines Mädchen angefangen habe, mich ins Wasser und in den Wind zu verlieben und diesen Traum entwickelt habe, Seglerin zu werden. Und das bis heute sehr konsequent durchgezogen habe, aber mit sehr vielen Rückschlägen auf dem Weg dahin. Und ich hoffe aber, dass es eine Fortsetzung gibt. Es soll noch weitergehen. Ich habe noch einen zweiten Teil meiner Karriere vor.
Sie haben ja bisher Regattasegeln gemacht und jetzt in den letzten Jahren vermehrt Hochseesegeln oder Offshore. Sind das eigentlich 2 verschiedene Sportarten?
Ja, das sind auf jeden Fall 2 verschiedene Sportarten, die von außen ähnlich aussehen. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit Formel 1 und Rallye Dakar. Also dann wäre sozusagen der olympische Sport die Formel 1, weil es darum geht, ganz präzise, super schnell und perfekt um die Ecken zu heizen. Und bei der Rallye Dakar auch mit Hochleistungsautos, aber über längere Strecke, über längere Zeit eine Distanz zu absolvieren und dabei auf Schwierigkeiten zu stoßen und diese lösen zu müssen. Das heißt, beim Offshore-Segeln ist sehr viel mehr der Improvisationsgeist, die Lust auf Abenteuer und noch viel mehr Liebe zum Meer gefordert.
Sie sind ja in Kiel geboren, in Kiel-Strande aufgewachsen. Ich habe Ihr Buch ja lesen dürfen vorab und habe es ganz lustig gefunden, wie Sie in die dänische Südsee jedes Wochenende gesegelt sind mit Ihrer Familie. Hexe hieß das Boot, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Nennt man das eine glückliche Kindheit, wenn man mit der Familie jedes Wochenende zack aufs Boot fahren kann und dann in die Südsee?
Witzig, ja. Also natürlich, in dem Buch wird meine Kindheit sehr idealisiert dargestellt, wie ich romantisch an Bord liege und träume vom weiten Meer, mir das Wasser anschaue, die Wolken über mich ziehen. Die Realität sah teilweise auf jeden Fall ein bisschen anders aus, nämlich als 8-jähriges Kind hat man manchmal auch gar keinen Bock auf Segeln gehen, weil man möchte natürlich viel lieber bei den Freunden zu Hause bleiben. Und das heißt, sich so fern von allem wegzubewegen, was die Eltern wollen, das ist gar nicht so cool gewesen. Jetzt in der Retroperspektive hatte ich eine total privilegierte Kindheit, weil ich lernen durfte, wie es war, wie es ist, abseits von allem Ruhe und Zeit mit meinen Eltern zu haben. Also meine Eltern waren, wenn sie an Bord gekommen sind, ganz andere Menschen. Und an Bord waren wir alle ein richtig starkes Team, das performt hat. Und ja, ich erinnere mich immer gerne zurück an die langen Monopoly-Abende, wo nichts von außen an uns rankam. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, klar, als Achtjährige habe ich auch manchmal ordentlich Terz gemacht, wenn es losging.
Da sind ja auch noch zwei Schwestern im Spiel, ne? Und auf einem Boot, das ist ja, da hat man ja nicht so fürchterlich viel Platz. Da müssen auch mal die Fetzen geflogen sein, oder nicht?
Ich habe das Glück, ich bin die jüngste von den drei Mädels mit auch einem relativ weiten Abstand. Das heißt, ich hatte immer Narrenfreiheit und die beiden haben mich immer in Ruhe gelassen und immer vor allem geschützt. Und ich hatte wirklich kompletten Narrenstatus. Ich durfte machen und tun, was ich wollte. Und die beiden haben mich immer supportet. Aber natürlich auch nie ganz ernst genommen.
Machen wir noch mal ein bisschen Rolle rückwärts. Ich habe vorhin schon gehört, 15 Jahre mit Tina Lutz zusammen. Ich habe sehr gelacht, als ich die Seite gelesen habe, wo drin zu lesen war, ich habe das in der Segelzeitung gesehen. Da ist eine, die am Chiemsee, die ist ganz gut. Papa, ruf die mal an, ich will mit der segeln. Ich meine, Kielstrande und Chiemsee, ein paar Kilometer dazwischen. Wahrscheinlich ja dann auch so ein bisschen mentalitätsmäßig ein bisschen Unterschied. Aber man liest in einer Zeitung etwas und sagt, Papa, ruf die mal an, mit der will ich segeln. Das muss ja Intuition gewesen sein oder was auch immer.
Ja, auch das denke ich im Nachhinein. Da war ich dann 14. Wie bin ich darauf gekommen, auf so eine Idee? Also für mich war der Gedanke damals einfach. Ich war tatsächlich eine relativ mittelmäßige Seglerin. Bei unseren Clubmeisterschaften landete ich höchstens in der Mitte vom Feld. Und ich habe dann von Tina gelesen, die war gerade Optimisten-Weltmeisterin geworden, was ein Prüfsiegel ist, dass man richtig Talent ist und richtig gut ist. Und obendrein fand ich die auch ganz sympathisch beschrieben in diesem Artikel. Das heißt, ich dachte mir, wenn ich gut werden möchte, und das wusste ich, ich wusste, ich möchte Seglerin werden und ich möchte richtig, richtig gut werden, dann brauche ich ja die an Bord. Und damals ging das dann auch über die Eltern, dann wurde der Kontakt hergestellt und wir hatten am Valentinstag 2006 unsere allererste Segelsession. Ich weiß es nicht, woher das kam, diese fast schon Überheblichkeit zu denken, naja, das ist mein Ziel, wie komme ich da am ehesten hin? So, und auch der Weg und die Distanz ist ja wirklich weit. Das sind 900 Kilometer, das fühlt sich als 14-Jährige nochmal weiter an. Das war mir irgendwie alles egal, weil ich dachte, das ist doch ein richtig plausibler Weg.
Also wenn ich das richtig gesehen habe, auch in so ein Sportinternat gezogen, dann da ein bisschen unglücklich gewesen, dann zur Familie Lutz gezogen. Da war es dann auch mal eine Zeit lang ganz nett, aber später dann doch gesagt, ab wieder in den Norden, trotzdem als Segel, ich sag jetzt mal du, zusammengeblieben. Und dann wird sie so beschrieben, wir sind absolute Gegensätze. Was passt jetzt? Gegensätze ziehen sich an oder ich habe sie gebraucht, um auch dahin zu kommen. Was ist es?
Oh, Tina hat so viele tolle Seiten. Wo fange ich an? Erstmal 15 Jahre miteinander fast täglich ein ehrliches Gespräch zu führen, das gleiche Ziel zu haben, das schweißt einfach zusammen. Das heißt, wir haben ein extremes Vertrauen zueinander. Ich würde sogar sagen, das ist die Person, der ich am meisten anvertrauen würde. Und jetzt zu den Gegensätzen. Also um es ganz einfach zu erklären, Tina ist eher ein zahlen- und faktenbasierter Mensch und ich bin totaler intuitionsgetriebener Mensch. Mit diesen Charakteren, wenn man die jetzt in so Schubladen packen wollen würde, kommt auch noch mit dazu, dass ich kommunikativer bin als sie, sie aber auf der anderen Seite verlässlicher. Aber in unserem Team konnten wir beide die Rolle ausfüllen, die uns leichter fiel oder mehr Sicherheit gegeben hat.
Wer hat Ihnen den Spitznamen Sunny verpasst?
Witzig. Das weiß ich gar nicht. Ich meine, das war ich selber, weil ich Susanne nicht aussprechen konnte. Also der ist auf jeden Fall schon ganz alt, also bestimmt, es gibt schon Videos da, wo ich 3 bin, da heiße ich auch schon Sunny. Ich konnte meinen Namen Susanne nicht aussprechen und später habe ich mich jetzt für Sunny entschieden, weil ich Susanne sehr hart finde und auch, weil ich im Englischen häufig einfach nur sagen muss, Sunny like the sun, und dann ist der Name einfach im Gedächtnis und ja, das ist einfach einfacher.
Da gibt es so eine Passage in dem Buch, an Bord wird nicht gesabbelt. Da muss das Tick-Zack gehen, da muss es ein Kommando geben, da muss es ein Wort geben und jeder weiß Bescheid. Dann ist Sunny übrigens auch besser, weil man schneller sprechen kann. So eine eigene Sprache erfunden, wie seid ihr darauf gekommen?
Also durch den Wind muss man extrem schreien, damit man sich hört. Und schreien ist nie ein nettes Geräusch für den anderen auf dem Ohr. Und das Nächste ist, dass man auch am Atmen ist und wenig Zeit hat, zwischen während des heftigen Atmens zu reden und der auch irgendwie damit beschäftigt ist, seinen Puls runterzubringen. Das heißt, wir haben uns für bestimmte Situationen bestimmte Keywords ausgedacht. Und ich habe die Kommunikation im Rennen extrem runterschematisiert, weil jede Regatta läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Egal wie viel Wind, egal wenig Wind ist, die Fragestellungen zu jeder Phase sind immer die gleichen. Und das hat extrem geholfen für uns, ganz viel Emotionen aus unserem Segeln rauszunehmen.
Segelsport, 2-mal Europameister geworden. Kieler Woche Weltmeisterschaft, immer gute Platzierungen gehabt. Für Olympia hat es irgendwie 3 Anläufe gebraucht. Und der dritte hatte ja auch richtig was von Drama.
Wir sind ganz, ganz lange mit einer sehr angezogenen Handbremse gesegelt, weil wir vor Perth, das war die Olympia-Qualifikation für London 2012, eine ganz bittere Niederlage erlebt haben, in dem unsere Teamkolleginnen uns damals gematchraced hatten. Das war eine Art von Segeln, die erlaubt war, die sich aber für uns extrem unfair angefühlt hat und sich für uns so angefühlt hat, als würde uns das Olympia-Ticket von ihnen geklaut werden, obwohl wir das bessere Team sind.
Wie kommt man damit klar?
Wir sind lange gar nicht damit klargekommen. Meine Art und Weise, damit klarzukommen, war zu erreichen, dass so eine Art von Segeln nie wieder bei einer Olympia-Quali erlaubt ist, weil eine Olympia-Quali soll ja feststellen, dass der Beste zu den Spielen, der oder die Beste zu den Spielen fährt. Und das Matchracing erlaubt halt nur mal, dass man sich gegenseitig ausbremst. Das heißt, wir sind vor Gericht gezogen, um ein Symbol zu setzen. Uns ist es wirklich ernst. Wir wollen, dass das nie wieder passiert. Leider hat das damals eine falsche Wirkung gehabt. Das hat so gewirkt, als würden wir unser Schicksal nicht akzeptieren und als würden wir verbittert probieren, unser Recht zu erkämpfen. Dass wir den Prozess verlieren würden, war uns von Anfang an klar, weil die waren ja von den Regularien her im Recht. Aber bis dato wusste ich halt einfach nicht, dass Regeln im Sport manchmal auch unfair sind. Und um darauf zurückzukommen, mein Wertekompass hatte sich komplett verschoben. Ich habe dann angefangen, in einem Fitnessstudio zu jobben. Ich war auch zwischendurch mal Skilehrerin. Also ich habe einfach diesen Traum des Segelns und die Liebe zum Segeln einfach komplett verloren. Dann wurde aber eine neue Bootsklasse olympisch. Das ist der 49er FX. Und das Boot selber ist unheimlich schnell, agil. Es fühlt sich frei an, wenn man es segelt. Und diese neue Bootsklasse hat uns neuen Antrieb gegeben und motiviert weiterzumachen. Und es hat aber trotzdem wirklich lange gedauert, diese Handbremse, dieses nicht hundertprozentig Committen für den Erfolg aus unseren Köpfen rauszubekommen. Aber zum Glück ist das dann 2019, also 3 Jahre vor den eigentlichen Spielen, hat sich dann bei uns der Schalter umgelegt.
Okay, da hat eine neue Bootsklasse geholfen, aber ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass man, also Ungerechtigkeit ist ja etwas, was einem an einem nagt und das vergisst man ja nicht so schnell. Ich habe aber auch gesehen, dass Sie auch Hilfe von außen hatten. Sie haben ja einen Trainer gehabt und der hat ja wohl, glaube ich, doch schon einen ganz großen Einfluss gehabt.
Wir sind extrem ins Risiko gegangen. Wir haben wirklich alles in unserer Kampagne so strukturiert, dass wir dem Zufall keine Chance gelassen. Und Ian war für uns super wertvoll, weil er der rationalste Mensch ist, den ich kenne und uns die Segelwelt so schön einfach erklärt hat. Also um ein Beispiel zu machen, am allerersten Tag der Olympischen Spiele hat ein Taifun geweht und er sagte so, es wird heute einige geben, die werden sich rauskegeln, ganz von alleine, weil sie kennt dann. Alles, was ihr machen müsst, ist 3x7 werden im Mittel. 3x7 ist wirklich nicht olympiareif. Und mit dieser Taktik hatte er total recht. Also er ist mal ein totaler Rationalist, der Ergebnisse, Emotionen in Nummern, in erreichbare Ziele runterbricht, sodass selbst Tina und ich das verstehen konnten und umsetzen konnten.
Was mir auch aufgefallen ist, also ich hatte ja immer so das Gefühl, so am Wasser, die sind alle mal ein bisschen geschillt, die machen einen tollen Sport mit Segeln, aber machen eigentlich auch immer so ein bisschen einen auf Beachboy und Konsorten. Aber als ich dann gelesen habe, dass man in der Zeit der Vorbereitung zum Teil dann falsche Datenlisten ins Boot gelegt hat, falls dann mal jemand luschern kommt, da habe ich gedacht, meine Güte, also das ist aber nicht so richtig Sonnenwetter beim Segeln manchmal, oder?
Ja, ich sag mal, das ist halt Leistungssport. Wenn nur ein Team pro Nation zu Olympia kommt, also es ist nicht wie in anderen Sportarten, dass es so 2-3 gibt oder 2-3 Sportler, sondern es ist wirklich nur dieses eine Team und es gibt mehrere Teams, die sich auf diese Stelle bewerben und gegeneinander ja leider in diesem Moment segeln, dann probiert man natürlich mit Tricks zu spielen. Das stimmt. Das Vorurteil, dass im Segeln alle die Sunny Boys sind, die in Flipflops auf dem Motorboot rumhüpfen, das stimmt nicht. Es ist unheimlich viel Strategie, Vorausplanung und Millimeterarbeit am Boot selber. Perfektionismusgedanken, also im Sinne von Bootsverbesserung. Und das ist eine Rolle, die hat Ian bei uns ausgefüllt. Dann konnten wir mehr Beach Girls sein. Das war auch ganz angenehm.
Kommen wir nochmal auf das Drama vorher zurück. Die einzige Verletzung war ausgerechnet in der Vorbereitung auf Olympia. Kommt man da in den Gedanken, meine Güte, jetzt habe ich schon zweimal erfolglos aus verschiedenen Gründen angegangen und jetzt beim dritten Mal habe ich einen Unfall auf dem Boot. Soll es so sein.
Wir waren gerade auf dem aufsteigenden Ast, wir hatten gerade unser ganzes System umgestellt, wir hatten Ian als Trainer, waren in den Top 5 der Welt etabliert und im Trainingslager bei einem Pille-Palle-Manöver bin ich umgeknickt und habe mir das Wadenbein gebrochen. Und vom Zeitpunkt her war das wirklich undenkbar schlecht, weil es waren nur noch 5 Wochen bis zu dieser Olympia-Quali. Und in dem Moment habe ich gedacht, dass da irgendetwas ist im Universum, was sich gegen mich verhext hat, das einfach nicht möchte, dass ich zu diesen Olympischen Spielen komme. Weil egal, wie sehr ich mich anstrenge, im letzten Moment passiert etwas, dass wir das nicht schaffen sollen. Das war mein Gedanke. Aber zum Glück ist ja alles gut gegangen.
War das schon klar, als die Silbermedaille um den Hals hing? So, das war's jetzt.
Ja, also für mich war es schon, vor Tokio wusste ich, dass mein Herz das Abenteuer sucht und dass ich noch weiter von der Küste weg möchte. Meine Motivation, wirklich alles zu geben für Olympia, war auch, weil ich wusste, eine Olympiamedaille würde mir unheimlich helfen, mich fürs Offshore-Segeln zu empfehlen. Im Flieger von Tokio habe ich mir Gedanken gemacht, wie fange ich das jetzt an? Wie baue ich mir diesen zweiten Karriereweg? Also mit so einer Olympiamedaille hat man einen Kompetenzbeweis. Und natürlich, das ist ganz, ganz wichtig, ein Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein ist gerade in dieser männerdominierten Welt sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe dann aber angefangen, alleine zu segeln. Das heißt, für mein eigenes Team musste ich mich nicht so sehr bewerben. Aber es hat sicherlich geholfen in der Glaubwürdigkeit bei der Sponsorensuche.
Als er mich gefragt hat, ob ich hier zum Interview komme, habe ich mir die Liste der Teilnehmer am Vendée Globe 2024 angeguckt und habe gedacht, huch, da steht sie ja gar nicht drauf auf der Liste. Und dann habe ich gelesen, 28. Ich sage, meine Güte, 6 Jahre Vorbereitung. Warum nicht schon 24 versuchen? Oder ist es besser, vielleicht erst 28, 6 Jahre Vorbereitung? Das hört sich tierisch lang an.
Oh, ich finde 6 Jahre wirklich überschaubar. Also für eine Herausforderung, alleine um die Welt zu segeln, finde ich, sind 6 Jahre Vorbereitung auf jeden Fall mehr als gerechtfertigt. Also mein Plan war es, ich wollte erstmal dieses Hochseesegeln lernen, fühlen und erfahren. Dafür bin ich nach Frankreich gezogen. Habe jetzt in der Figaro-Klasse, das ist ein 10 Meter langes Boot, schon mal alleine, also im Solo-Segeln Erfahrungen gesammelt, habe ordentlich auf die Mütze gekriegt in den Rennen und bin jetzt gerade so weit, dass ich anfange zu feilen und diesen Sport zu verstehen, jetzt nach 2 Jahren. Ich habe halt natürlich Zeit gebraucht, erstmal diesen Schlafrhythmus alleine zu finden, wann bin ich übermüdet, wann bin ich von der Müdigkeit richtig. Also es gab super viele Teile, die ich erst erfahren musste. Und jetzt die nächsten 4 Jahre wird es eher darum gehen, das Kampagnenvolumen aufzubringen, was für eine Vendée Globe unheimlich hoch ist und was nochmal einen ganz anderen Einsatz von mir bedeuten wird an der Marketingfront, weil wir Budgets akquirieren, die gehen weit über Goodwill hinaus und außerdem ist für mich auch so eine Motivation. Ich meine, ich habe damals angefangen mit dem Hochseesegeln, weil ich das Buch von Elle MacArthur gelesen habe, weil ich diese wunderbaren Videos gesehen habe von den weinenden oder fast ekstasisch glücklichen Seglern. Also diese Gefühle, die mich so bewegt haben.
Dann muss es doch eigentlich schon ein kleines Highlight gewesen sein, letztes Jahr beim Ocean Race dabei gewesen zu sein. Man denkt ja immer an Boris Herrmann, wenn man an Hochseesegeln denkt. Wie kam es denn zu dieser, ich sag jetzt mal, Einladung auf dieses Schiff?
Tatsächlich kam es dazu, weil der damalige Skipper mit seinem Boot neben meinem Boot lag in Lorient, und er hat also in der Bretagne, und er hat gesehen, wie viel ich trainiere. Wird wohl auch gehört haben, dass ich eine Olympiamedaille gewonnen habe. Und es ist gar nicht so einfach, Frauen zu finden, die eine solche Challenge machen wollen. Viele haben, haben Respekt, der auch berechtigt ist. Und ich dachte mir in dem Moment nur, cool, das ist eine richtig coole Möglichkeit, noch mehr Erfahrung, noch mehr Kompetenz zu sammeln. Deswegen habe ich gar nicht lange überlegt und habe natürlich zugesagt.
Jetzt muss man zur Erklärung sagen, das sind 5 Leute, die auf der Yacht segeln, und es muss immer eine Frau dabei sein. Hört sich ein bisschen komisch an. Es muss immer eine Frau dabei sein, und so viele scheint es ja gar nicht zu geben.
Wir haben halt im Segeln Frauenquoten, weil es sonst unmöglich wäre, Frauen in solche Teams reinzubekommen. Weil sonst die Männer immer länger in ihrem Clan bleiben würden. Nicht alle, aber die meisten. Das heißt, ich war unheimlich dankbar für das Wissen, was ich gelernt habe während diesen 3 Wochen. Beim 2. Leg vom Ocean Race war ich mit dabei. Wir sind auf den Kap Verden gestartet und die Etappe ging runter nach Kapstadt. Wir haben 18 Tage gebraucht. Ich war wirklich mit den besten Navigatoren Seite an Seite 3 Wochen auf diesem Schiff. Habe aber auch gelernt, dass es keinen Sinn macht, solche Projekte kurzfristig zu planen. Und hatte das Gefühl, dass ich in dem Fall wegen der Quote an Bord war. Und das hat mich mit einem sehr, sehr unzufriedenen Gefühl, lässt es mich jetzt heute auf diese Etappe zurückblicken.
Ich lese jetzt mal ein Zitat vor. Sie sagen mir, wer es gesagt hat. Sunny Boyke ist wie das Meer, eine Naturgewalt, die sich durch nichts und niemanden von ihrem Ziel abhalten lässt.
Boris Herrmann. Witzigerweise kennen Boris und ich uns schon richtig lange. Er war damals oft bei uns zu Hause und hat gegrillt an den Wochenenden und hat Trainingslager bei uns in Strande gehabt. Das heißt, ich war da immer noch das Küken, was manchmal, wenn ich Glück hatte, bei den großen Coolen mit am Tisch sitzen durfte. Und Boris war natürlich ist natürlich ein super Vorbild, wenn es darum geht, es als Deutscher zu schaffen, sich in dieser französischen Hochseewelt zu etablieren und jetzt eine so beeindruckende Kampagne auf die Beine zu stellen.
Das Wort Abenteuer kommt in dem Buch sehr häufig vor. Das scheint irgendwie Markenzeichen zu sein, oder?
Auf jeden Fall. Also die Vendée Globe ist wirklich eins der letzten wirklichen Abenteuer, wo man sich sicher sein kann, dass nichts inszeniert ist.
Eine andere praktische Frage, die ich mir gestellt habe, wie schläft man eigentlich, wenn man ja alleine auf einem Boot ist? Und permanent ja eigentlich segelt. Man kann ja nicht sagen, so, zack, Bremse rein, lass mal ein bisschen dümpeln, jetzt will ich mal ein Stündchen Nickerchen machen. Wie trainiert man Schlafen auf einer Hochseejacht?
Also erstmal ist es ja so, dass die Boote mit einem Autopiloten ausgestattet sind. Das heißt, der sorgt dafür, dass das Boot in Richtung X steuert, während man unter Deck ist. Meine persönlichen Schlafrhythmen sind nie länger als 20 Minuten. Weil ich ab 20 Minuten in die Tiefschlafphase falle und es dann schwerer habe, wieder aufzuwachen. Am Anfang muss man sich dran gewöhnen und dieses Vertrauen haben, die Augen schließen zu können, dass das Boot, dass nichts passieren wird. Und wenn ich Glück habe, dann kann ich das so oft machen, dass ich so auf 4 Stunden am Tag Schlaf komme.
Gut, manche Menschen brauchen 6 bis 7 Stunden am Stück, um ausgeschlafen zu sein. Ich lerne, 20 Minuten reichen. Holla die Waldfee. Puh. Aber ich habe mich auch gefragt, wenn man 80 Tage alleine ist, kann man allein sein lernen?
Puh. Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich mir jetzt für die Zukunft auch stelle. Mein längstes, was ich alleine an Bord war, waren 5,5 Tage. Das heißt, das muss ich auch noch lernen. Ich habe für mich jetzt schon auf jeden Fall herausgefunden, dass es ein Unterschied ist zwischen Alleinsein und Einsamsein. Also ich muss mal ganz stark darauf achten, dass bevor ich aufs Boot gegangen bin, mein Sozialkonto schon aufgefüllt habe. Weil normalerweise ist an Bord so, dass ich die ganzen Emotionen, die ich in mir habe, das sind immer positive Emotionen, also Gedanken an meine Familie ganz stark merke. Das heißt also, ich muss wirklich mit einem gesättigten, so aufgefüllten Wesen sozusagen in eine Regatta starten, um mich dann nicht einsam zu fühlen an Bord.
Man muss ja eine Menge können, wenn man, glaube ich, da draußen alleine ist. Man muss Technik können, man muss kurz schlafen lernen, man muss irgendwie nebenbei Astronautennahrung zu sich nehmen. Da muss medizinische Sachen dabei sein, die man lernen muss. Wenn mal irgendwas passiert, muss man ja wissen, wie man sich vielleicht irgendwie selber, um sich nicht verarztet, helfen dann solche Traumvorstellungen?
Na klar, wenn ich Angst habe oder gerade komplett nass bin am ganzen Körper und ich muss trotzdem einschlafen und mir ist eigentlich kalt, dann stelle ich mir natürlich vor, wie ich irgendwo im Warmen liege, wie die erste Dusche sich anfühlt, wenn ich wieder an Land bin. Und um auf ein bisschen den zweiten Teil der Frage einzugehen, man muss ein extremer Generalist sein, das stimmt schon. Also ich muss ein bisschen was oder auch manchmal mehr über Elektronik wissen, über Navigation. Zum Glück noch nicht passiert, aber ich müsste mich auch selber verarzten können, Dinge reparieren und dann bin ich noch nebenbei Seglerin. Das heißt, ich brauche einen sehr, sehr 360-Grad gerichteten Blickwinkel.
Und das klappt?
Nicht immer.
Danke für die Ehrlichkeit. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht. Mich würden keine 10 Pferde auf ein Offshore-Boot kriegen, aber wenn es jemand schaffen kann, dann Sunny. Hat wer gesagt?
Weiß ich gar nicht.
Tina Lutz. Sie ist anscheinend sehr, sehr überzeugt von Ihnen. Sind Sie es auch?
Ach, ja. Also wenn ich von einer Sache bei mir überzeugt bin, ist, dass ich Sachen durchhalten kann. Und da habe ich großes Vertrauen in mich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Beste in allen Sachen bin. Was hilft, ist dieses tiefe Vertrauen. Ich kann das schaffen, wenn ich mich anstrenge. Und ich glaube, das meint Tina, weil sie hat schon sehr oft gesehen, dass ich mich sehr stark anstrenge und wie stark dickköpfig ich sein kann. Das meint sie.
Was machen Sie eigentlich nach dem Wendeglob? Überhaupt mal Gedanken gemacht, wie geht's danach weiter oder was macht man dann, wenn man schon ganz oben quasi an diesem Highlight angekommen ist?
Wer weiß, ob es ein Highlight wird oder nicht. Das weiß man ja gar nicht. Es ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Es ist eine Challenge, das dahin zu schaffen, das durchzuhalten. Natürlich bin ich mir noch nicht sicher, aber es ist sicherlich irgendwann noch mal Zeit, auch einen anderen Teil ausleben zu können, der ein bisschen gemütlicher ist oder auf jeden Fall gemütlicher klingt und sich für mich auch gemütlicher visualisieren lässt. Also Stichwort mehr zu Hause sein, mehr bei den Liebsten sein. Aber ich bin mir sicher, dass ich immer irgendeine Challenge suche, Abenteuer suchen werde, egal wie klein oder groß es ist. Also dieses Suchen nach und Entdecken, das glaube ich, werde ich nicht ablegen können.
Ich wünsche Ihnen viel Glück. Kommen Sie heile wieder. Ich werde ein Auge drauf haben.
Vielen Dank.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.